herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 42 von Der Vollzeitrentner ist live. Keine Termine, kein Stress, nur Lachen, Anekdoten und totale Freizeitfreiheit. Hier regiert der Spaß und jeder Tag ist Wochenende. Schnallt euch an, jetzt wird's moralisch wie ein Yogakurs für Unternehmensberater. Willkommen zu Folge 80. Heuchelei XXL, wenn Moral zum Marketing-Gadget schrumpft. Die Folge zeichnet ein Deutschland des Jahres 2025, das weniger von politischer Führung als von moralischem Schauspiel geprägt ist. Politik, Wirtschaft und Aktivismus treiben eine Art kollektives Gesinnungsmarketing, in dem Verbote, Belehrungen und Bevormundung zur Standardmethode geworden sind. Moral wird als dekoratives Accessoire genutzt, nicht als Wert, sondern als PR-Tool. Unternehmen geben sich öffentlich Werte getrieben, während sie gleichzeitig in autoritären Staaten produzieren und expandieren. Besonders hervorgehoben wird eine Drogeriekette, die demokratische Haltung im Inland inszeniert, aber gegenüber China oder anderen autokratischen Märkten konsequent schweigt. Opportunismus wird so zum Geschäftsmodell, Heuchelei zum Normalzustand. Politik trägt ihren Teil dazu bei. Statt Probleme zu lösen, erzieht sie Bürger wie im Kindergarten und schafft mit moralisch aufgeladenen Begriffen Rechtsruck, Gefahr für Demokratie, gezielt Spaltung. Die Medien verschärfen diesen Ton, sodass eine Gesellschaft entsteht, die weniger zusammenfindet als auseinanderdriftet. Gleichzeitig bedienen alle Akteure, Politik, Unternehmen, Aktivisten dieselbe Mechanik. Moral predigen, Marketing praktizieren, Realität ignorieren. Das Fazit: Deutschland leidet nicht an einem Mangel an Haltung, sondern an einem Mangel an Realitätssinn. Aufgepasst, Folge 81. Mit Rand McNally durch die USA oder wie man im Wohnmobil Chaos, Abenteuer und Teenager überlebt. Die Folge ist Teil 1 einer Beschreibung eines epischen Roadtrips mit dem Wohnmobil durch die USA im Jahr 1990, bei dem ich mit meinem Sohn und dessen Freund von Los Angeles nach New York City reist. Ohne Navigationsgerät und Smartphones war akribische Planung entscheidend, um die Strecke zu bewältigen. Die Reise kombiniert Abenteuer, Verantwortung und das Meistern von Unvorhergesehenen, von Flugverspätungen über chaotische Straßen bis hin zu den Besonderheiten des Wohnmobils. Unterwegs erlebten wir zu Beginn ikonische Orte wie Disneyland, Las Vegas, Route 66 und den Grand Canyon. Die Fahrt vermittelt ein intensives Gefühl von Weite, kultureller Vielfalt und Abenteuer. Die Erfahrung verbindet Nostalgie, Improvisation und hinterlässt nachhaltige Eindrücke über Verantwortung, Planung und die Relativität alltäglicher Probleme. Der Roadtrip war so nicht nur eine geografische, sondern auch eine persönliche und generationsübergreifende Entdeckungsreise, deren bleibende Erkenntnis lautet: Die Weite der Welt relativiert die Dramen des Alltags. Am Ende lehren einen diese US-Reisen alles, was ein Vollzeitrentner wissen muss: Gelassenheit, Humor, Neugier und die Fähigkeit, Chaos mit einem Augenzwinkern zu meistern. Und keine Sorge, der Trip ist noch lange nicht vorbei. Die Fortsetzung wartet schon mit neuen Abenteuern, mehr Teenager-Chaos und weiteren Lektionen fürs Rentnerleben Deluxe.
Heuchelei XXL, wenn Moral zum Marketing-Gadget schrumpft.
Es gibt Zeiten, in denen ein Land sich neu sortiert. Und es gibt Zeiten wie diese, in denen alle nur so tun, als würden sie sich neu sortieren, während in Wahrheit jedes relevante Problem in eine dekorative Gesinnungsschminke verwandelt wird. Wir leben im goldenen Zeitalter der Belehrungsgesellschaft, der Bevormundungsdemokratie, der pädagogisch durchdesignten Wirklichkeit, in der Politik weniger regiert, als vielmehr ein moralisches Indoor-Cycle-Studio betreibt. Schwitzen darf nur, wer brav nach Parteivorgabe strampelt. Deutschland in 2025 gleicht einer gigantischen Coaching-Bühne, in der Politiker, CEOs und Aktivisten um die Wette predigen.
Verbote sind der neue Fortschritt, Belehrungen der neue Dialog, Bevormundung der neue Respekt.
Und Unternehmen, die haben sich von der Idee verabschiedet, etwas so Nostalgisches wie wirtschaftliche Vernunft oder politische Neutralität zu pflegen. Stattdessen spielen sie mit in der neuen Bundesliga der Haltung. Mit stolzer Brust, Corporate Influencer Smiley und einer PR-Abteilung, die rund um die Uhr auf LinkedIn Glanz poliert, posaunen sie ihre angeblich unerschütterlichen Werte heraus. Das markiert eine neue Form deutschen Unternehmertums, mutig wie ein Tiger, aber nur, wenn die Gefahr maximal 0% beträgt.
Opportunismus als Geschäftsmodell der Unternehmer der Zukunft trägt ein Gesinnungstoupet.
Man soll bitte niemanden unterstellen, deutsche Unternehmer würden keine Haltung haben. Nein, nein, sie haben jede Haltung, die gerade im Trend ist. Heute Diversität, morgen Klimaneutralität, übermorgen Demokratieschutz und übermorgen wieder gar nichts, wenn die KPI es so wollen. Opportunismus von Unternehmern ist in Deutschland kein Schimpfwort mehr. Es ist ein Karriereweg, eine Tugend, eine Art Business-Lifestyle-Coaching mit moralischen Duftkerzen. Eine Drogeriekette verlässt einen Verband, weil der Verband angeblich mit den falschen Politikern sprechen will. Nicht einmal gewählt, nicht einmal Skandal umwittert, nur eben politisch falsch abgebogen. Diskurs hinterfragen Vielfalt, ach Gottchen. Wer braucht Überzeugungen, wenn man stattdessen Gutmensch-Rituale performen kann wie andere Yoga-Übungen? Natürlich geht's um Werte, immer. Aus Prinzip, außer, es geht ums Geschäft, denn während man in Deutschland öffentlichkeitswirksam die Demokratie aus dem Spiritus drängt und als Opferstock durch die Innenstadt trägt, laufen im Hintergrund ganz andere Prozesse. 80% der Non-Food-Produkte der Drogeriekette stammen aus Asien, 74% davon aus China, und derselbe Konzern baut fleißig Cross-Border-Vertrieb in China aus. Offizielle Botschaft:
Menschenrechte sind uns wichtig.
Inoffizielle Realität:
Menschenrechte sind uns wichtig, solange sie nicht im Weg stehen.
Das ist die eigentliche Haltung der deutschen Wirtschaft. Moral nach außen, Marge nach innen. China-Kritik, aber bitte nur in Podcasts. nicht im Maschinenraum der Realität. Es wirkt geradezu rührend. Unternehmen unterschreiben feierlich ILO-Grundsätze, UN-Menschenrechte, Nachhaltigkeitskodizes und sonstige Papiertiger. Die Dokumente werden stolz auf der Website präsentiert, meist zwischen einer veganen Naturkosmetikserie und einem Video über unsere Verantwortung für eine bessere Welt. Aber sobald der Blick Richtung Osten wandert, wird's plötzlich verschwommen. Sehr verschwommen. Quasi politischer Nebel bei Sichtweite Null. Wo bleiben Statements zu Meinungsfreiheit, zur Umerziehungspolitik, zu Überwachungsstaatlichkeit, zu Xinjiang, Hongkong, Tibet, Antwort, wegoptimiert. Das ist die höchste Form des modernen Unternehmergeists, Schweigen als Wertschöpfungskette. Es ist ja nicht so, dass niemand etwas weiß. Es ist nur so, dass niemand etwas sagen will. Die Drogeriekette hat noch nie eine namentliche Kritik veröffentlicht, weder zu China, noch zu Polen, Albanien, Ungarn, Türkei, Aserbaidschan oder anderen Hybridregimen. Man will ja keine Märkte verprellen, also hält man sich lieber an ein bewährtes Prinzip globaler Corporate Diplomatie.
Vor der Haustür Zivilcourage, jenseits der Grenzen kalkuliertes Wegschauen.
So funktioniert Doppelmoral im Premium-Segment.
Verbote, Belehrungen, Bevormundung, das politische Standardpaket.
Wenn politische Führung heute mit etwas glänzt, dann mit der Fähigkeit, Probleme nicht zu lösen, sondern in pädagogische Maßnahmen umzuwandeln. Was früher politische Gestaltung war, ist heute eine Art nationaler Erziehungsurlaub für Erwachsene. Du fährst Auto.
Schäm dich.
Du willst eine andere Meinung äußern als die vorgegebene.
Uff, kritisch.
Du denkst, Demokratie braucht Debatte.
Puh, schwierig, vielleicht sogar gefährlich.
Du findest, Regieren sollte etwas mit Verantwortung zu tun haben?
Bitte, ins hintere Eck setzen.
Die neue politische Leidenschaft heißt:
Wir wissen besser, was gut für dich ist, als du selbst.
Hört sich an wie ein Satz aus einer schlechten Kindergärtnerinnenparodie, ist aber inzwischen Regierungsalltag.
Hetze, Hass und Ausgrenzung, die neue gesellschaftliche Klebstoffvariante.
Ironischerweise predigt dieselbe Politik, die ständig Spaltung beklagt, eine Sprache, die so scharfkantig ist, dass man damit Beton schneiden könnte. Und die Medien machen fleißig mit. Was früher demokratischer Wettbewerb war, heißt heute:
Rechtsruck, Gefahr für die Demokratie, Dunkeldeutschland 2.0, toxisches Potenzial, radikale Wählerschaften.
Es wird nicht mehr argumentiert, sondern etikettiert. Nicht mehr debattiert, sondern aussortiert. Nicht mehr gerungen, sondern verdammt. Wenn 25% der Bevölkerung anders wählen als gewünscht, dann lautet die spontane Reaktion:
Diese Leute gehören nicht mehr zum anständigen Teil des Landes.
Eine Demokratie, die ein Viertel der eigenen Bevölkerung moralisch abserviert, hat kein Problem mit Extremismus. Sie hat ein Problem mit sich selbst.
Links-grüne Leitkultur, Spaltung als ideologisches Leitprojekt.
Es klingt brutal, aber ehrlich, es gibt kaum eine politische Kraft, die Spaltung so virtuos beherrscht wie jene, die seit Jahren behauptet, Spaltung bekämpfen zu wollen. Die links-grüne Weltanschauung ist in Wahrheit ein gigantischer Filter, auf der einen Seite stehen die Guten, auf der anderen Seite alle, die sich weigern, das moralische Betriebssystem zu installieren. Alles ist Ideologie, Klima, Gender, Migration, Energie, Sprache, Medien, Kultur, Ernährung. Und wer nicht mitzieht, bekommt den Stempel Problemfall. Die gesellschaftliche Spaltung entsteht nicht durch rechte, linke oder liberale Wähler. Sie entsteht durch eine moralisch aufgeladene Politik, die jedes Thema in Lager aufspaltet, statt Brücken zu bauen. Konfliktmanagement war gestern. Heute gilt:
Wir haben Recht und du bist das Problem.
Die Pervertierung von Werten wie Begriffe zu Waffen wurden.
Rassismus und Demokratie gehörten einmal zu den wichtigsten Begriffen des zivilisatorischen Fortschritts. Heute sind sie zu politischen Werkzeugen verkommen, multiple einsetzbar, leicht transportierbar, PR-tauglich und ideal, um Gegner vom Spielfeld zu fegen. Wer widerspricht, ist verdächtig. Wer kritisch ist, ist gefährlich. Wer eine andere Meinung hat, ist rückschrittlich. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann wird der Gegner nicht widerlegt, sondern moralisch erledigt. Damit ist Demokratie nicht mehr das System der Vielfalt, sondern ein Gesinnungscontainer, den man nach Belieben füllt, leert, verzerrt und instrumentalisiert. Eine semantische Inflationswirtschaft sondergleichen.
Der große Bluff, Politik spaltet, statt zu gestalten.
Es gibt diese offizielle Geschichte, die man uns täglich erzählt.
Wir wollen verbinden, integrieren, moderieren, konstruktiv arbeiten.
Und dann gibt es die Realität, Politik spaltet, um zu überleben. Sie lebt nicht vom Argument, sondern vom Alarmzustand. Nicht vom Vermitteln, sondern vom Polarisieren. Nicht von rationalen Lösungen, sondern von dramatischen Erzählungen. Denn eine Gesellschaft, die sich streitet, ist leicht zu kontrollieren. Eine Gesellschaft, die sich misstraut, lässt sich besser steuern. Und eine Gesellschaft, die Angst hat, klammert sich an jede politische Rettungsboje, selbst wenn sie ein rostiger Blecheimer ist.
Die Drogeriekette als Miniaturmodell nationaler Doppelmoral.
Fall. Zurück zu unserem Paradebeispiel, das eigentlich ein Lehrbuchfall ist. Man verlässt einen Verband, weil man sich moralisch überlegen fühlt. Ein bisschen Demokratieaktivismus fürs deutsche Publikum hübsch verpackt. Ohne Risiko, ohne Konsequenz, ohne echte Werte. Gleichzeitig produziert man massiv in China, verdient Millionen in China, expandiert aktiv nach China, schweigt demonstrativ über politische Missstände in China. Das ist so, als würde ein Veganer öffentlich gegen Fleisch wettern, während er heimlich im Steakhouse Stammgast ist. Aber das ist eben die neue Corporate-Ideologie, Haltung nach innen, Heuchelei nach außen. Oder umgekehrt, je nachdem, wo der Umsatz zwingt.
Fazit: Deutschland predigt Moral und praktiziert Marketing.
Die große Ironie unserer Zeit ist diese: Es wird ständig über Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen, aber die Realität ist eine Mischung aus Bevormundung, Spaltung, moralischer Selbstinszenierung und einem Wirtschaftssystem, das lieber mit Diktaturen kooperiert, als mit Bürgern zu diskutieren. Ob Politik, Unternehmen oder Aktivismus, alle spielen ein gigantisches Moraltheater. Ein Spektakel voller Pathos, voller Selbstgewissheit, voller aufgepumpter Tugendballons. Aber die Realität dahinter ist erschreckend banal.
Moral ersetzt keine Kompetenz. Haltung ersetzt keinen Charakter. Gesinnung ersetzt keine Verantwortung. Und Gesinnungsmarketing ersetzt schon gar keine Demokratie.
Wenn Werte zur Deko werden, werden sie unbrauchbar. Wenn Debatte durch Empörung ersetzt wird, wird Gesellschaft stumpf. Und wenn Moral nur noch dort gilt, wo es nichts kostet, wird sie zur Farce.
Deutschland hat kein Haltungsproblem. Deutschland hat ein Realitätsproblem.
Mit Rent McNally durch die USA oder wie man im Wohnmobil Chaos-Abenteuer und Teenager überlebt.
1990 begann dann ein sehr aufregendes Amerika-Abenteuer. Mit meinem Sohn Mirko und seinem Schulfreund Till ging es auf eine Tour mit dem Wohnmobil von der Westküste an die Ostküste, von LA nach New York City, ein paar Wochen durch das Land of the Free, ein Roadtrip, der sich für mich damals noch mittendrin im Berufsleben ganz anders anfühlte, als ich ihn heute als Vollzeitrentner rückblickend einordne. Damals war es Abenteuer, Pflichtgefühl, Verantwortung für zwei 16-jährige Jungs und zugleich ein tiefer Griff ins Unbekannte. Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, weiß ich, dieser Trip hat meine Welt ein Stück größer gemacht und mich selbst kleiner im besten Sinne. Planung war alles. Ich sage es ja ungern, aber manchmal bin ich als Vollzeitrentner wesentlich entspannter unterwegs, als ich es damals war. Heute reise ich gern mit dem Wissen, es wird schon. Damals hingegen war ich eher der Typ, es könnte schief gehen, also planen wir es so, dass es gar nicht erst schief gehen kann. Navigationsgeräte gab es nicht. Smartphones sowieso nicht. Kein Google Maps, kein Air Calculating. Die USA waren 1990 ein Land der Landkarten und wir hatten den Klassiker unter den Klassikern, den Rent McNally Road Atlas. Ein Buch so groß wie ein Wohnzimmerkissen, mit dünnen Seiten, die sich beim Umblättern immer so anhörten, als würden sie flüstern.
Überleg es dir gut.
Mirko und ich saßen damals in Hannover über diesem Atlas gebeugt und legten Etappen fest, Campingplätze, mögliche Abstecher, Reservetage. Es war fast militärisch, und ich gebe zu, ich war der Feldmarschall. Die Jungs hatten eher die Funktion eines beratenden Unteroffiziers, der gelegentlich anmerkte, vielleicht könnten wir da auch mal baden, worauf ich dann etwas väterlich antwortete, baden, wir durchqueren ein Land von der Größe eines Kontinents, baden können wir im Listerbad von Hannover. Rückblickend weiß ich, es ist erstaunlich, wie viel Planung man betreibt, wenn man Verantwortung trägt und wie wenig, wenn man Vollzeitrentner ist. Heute reise ich mit der Haltung, wenn's nicht passt, wird's passend gemacht. Damals war es eher, wenn es nicht passt, haben wir etwas falsch gemacht. Unser Zeitlimit war streng, 30 Tage von Los Angeles bis New York City. Danach musste ich in die Realität zurück, Arbeit, Alltag, Fußball, dieses Hamsterrad, aus dem ich damals gar nicht merkte, wie sehr es mich antreibt und zugleich blind macht für das, was außerhalb davon passiert. Die Strecke sollte uns durch Kalifornien, Nevada, Arizona, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, West Virginia, Washington DC, Maryland, Pennsylvania, New Jersey und schließlich nach New York City führen. Ein Querschnitt durch Kontinente, Zeitzonen und Mentalitäten und für mich ein Querschnitt durch Lebensphasen, die ich damals nicht mal als solche erkannt habe. State Parks, National Forests, KOE Campgrounds, jeder mit seinem ganz eigenen Charme. Die staatlichen Plätze günstig, idyllisch, manchmal spartanisch, die privaten etwas teurer, dafür aber mit Waschmaschinen, Dumpstation und Supermarkt. Als Vollzeitrentner weiß ich heute, Luxus ist nicht immer eine Frage des Komforts, sondern oft einfach eine Frage der guten Lage. Damals hätte ich das so nie formuliert, aber gefühlt habe ich es schon. Hannover, Frankfurt, Chicago, Los Angeles. Das war der Plan. Hannover, Frankfurt, Chaos. Das war die Realität. Der Flug nach Chicago hatte Verspätung, deutlich genug, dass wir sicher unser weiter Flugzeug verpassen würden. Die Umbuchungslogik der Airlines arbeitete hektisch, während wir in Frankfurt im Terminal standen und versuchten, uns nicht anmerken zu lassen, wie nervös wir waren. Am Ende wurden wir über New York JFK geleitet. In Zeiten ohne Handys, ohne Apps, ohne Live-Updates von Fluggesellschaften war das wie eine Mischung aus Blindflug und Würfelspiel. Die Dame am Counter meinte zwar, ihr Gepäck wird schon mitkommen, aber das klang ungefähr so vertrauenswürdig wie der Bus kommt gleich in einer deutschen Kleinstadt am Sonntagabend. In JFK angekommen, war alles eine Mischung aus Hetze, Formulare, Immigration, Zoll, Gepäck wiederfinden, neu aufgeben, weiterlaufen, schwitzen, beten. Wir waren drei Deutsche, die aussahen wie drei Deutsche, die sich fragten, warum sie ausgerechnet jetzt in den USA sein mussten. Schließlich landeten wir irgendwo zwischen Verspätung und Improvisation in einem Flieger nach Cleveland und von dort nach Los Angeles. Ankunft in LA viele Stunden später als geplant, aber immerhin mit Gepäck, was man damals wirklich noch als Wunder verbuchen konnte. Der Abholer stand dort mit einem Schild in der Hand, als würde er sagen, wir wissen, dass ihr zu spät seid. Wir wissen auch, dass ihr keine Ahnung habt, wo ihr seid. Aber genau deshalb sind wir hier. In diesem Moment spürte ich eine Art American Way of Organization, die mich gleichzeitig verblüffte und beruhigte. Der nächste Morgen brachte uns zur Mietstation. Die Einweisung ins Wohnmobil dauerte länger, als manch ein Autokaufvertrag in Deutschland. Aber wir bekamen alles erklärt, Wasser, Strom, Dampf, Gas, Generator, Klima, Schalter, Hebel, Knöpfe, gefühlt ein Cockpit mit vier Rädern, ein 28 Fuß Wohnmobil, Ford Chassis, Alkoven, kleine Küche, Propankochstelle, Toilette, Dusche und ganz frisch, kaum benutzt. Ich hatte bis dahin noch nie eine Automatik gefahren und auch nie ein Fahrzeug, das so lang war wie ein kleiner Straßenzug. Aber in den USA fährt es sich anders. Breite Straßen, breite Spuren, breite Perspektive. Und so startete unser Roadtrip und ich wurde binnen weniger Kilometer vom deutschen Normalfahrer zum entspannten Highway-Cruiser. Unsere ersten drei Nächte verbrachten wir an der San Onofre State Beach, südlich von Los Angeles. Wir grillten Steaks mit Folienkartoffeln und genossen den Blick auf den Pazifik, der in der Abendsonne so golden wirkte, als hätte jemand das Licht direkt aus einem Hollywood-Film geklaut. Die Jungs testeten das Wasser, fanden es zu kalt und kamen schneller wieder raus, als man Baywatch sagen kann. Am nächsten Tag fuhren wir zu den Universal Studios, machten die Tour durch Filmsets und Kulissen. Es war wie ein Spaziergang durch die Fernsehjugend meiner Generation. Die Jungs fanden es cool, ich fand es nostalgisch. Dann folgte Disneyland. Das Original. Für Mirko und mich war vieles vertraut, da wir Disney World in Florida schon kannten, aber es ist wie mit guten Filmen, man kann sie durchaus zweimal sehen, ohne dass es schlechter wird. Nach diesen Tagen war uns klar, jetzt geht das echte Abenteuer los. Wir verließen Los Angeles nach der Rush Hour. 430 Kilometer lagen vor uns bis Las Vegas. Kaum Verkehr, viel Sonne, viel Wüste. Die Mojave zeigte sich in ihrer ganzen staubigen, gnadenlosen Schönheit. Mirko und Till hörten Stones Kassetten, ich genoss das entspannte Fahren und irgendwann Avanzat Hill auf der Gegenspur eine Gruppe Harley-Fahrer. Schwarze Kutten, breite Maschinen. Er rief Rockers und dann sah er die Aufschrift Hells Angels. Sein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Panik, Aufregung, Abenteuerlust und eine Ahnung, dass er noch nicht bereit war für ein Leben als Motorrad-Outlaw. Wir beruhigten ihn. Oder wir behaupteten jedenfalls, dass wir ihn beruhigt hätten. Dann kam dieser Moment. Ein Moment, den man nie vergisst. Wir überquerten die letzte Bergkuppe und da lag sie. Las Vegas. Dort unten, wie eine glitzernde Fata Morgana, eine einzige Ansammlung blinkender Verlockungen. Der Sonnenuntergang hinter uns, die Lichter vor uns ein Anblick, der selbst mir als sehr nüchternen mit 40er damals den Atem genommen hat. Der Strip 1990 war eine andere Welt. Heute kennt jeder Las Vegas mit dem Venetian, dem Paris, dem New York, dem Bellagio. Damals war es anders. Grauer, kleiner, aber vielleicht sogar rechter. Wir sahen Riviera, Stardust, The Dunes, Flamingo, Sands, Caesars Palace. Alles blinkte. Alles klingelte, alles war ein einziges Flimmern. Natürlich mussten wir ins Flamingo. Bugsy Siegel, Mafia Mythos, Sünde, Geschichte, das volle Programm. Drinnen war es dunkel, laut voller Zigarettenrauch und Klimaanlagen kalter Luft. Kaum hatten wir uns an den Slot Machines vorbeigeschoben, kam der Saalordner. Die Jungs raus, kein Paden, Glücksspiel ab 21, keine Diskussion, nicht in Las Vegas. Also standen wir wieder draußen auf dem Strip, staunend, müde, fasziniert. Unser Campingplatz lag 30 Meilen außerhalb, am Lake Mead. Es war stockdunkel, die Hinweisschilder spärlich, die Straßen schmal. Wir verpassten Abzweige, drehten uns im Kreis, folgten Schildern, die in die falsche Richtung zeigten. Und am Ende kamen wir doch an. Nachtstille, Kälte der Wüste. Wir duschten, aßen noch eine Kleinigkeit und schliefen völlig erschöpft ein. Am nächsten Morgen erkannten wir standen mitten in einer Szenerie wie aus einem Western. Pflanzen, Staub, Hitze und ein großes Warnschild vor Taranteln, schwarzer Witwe und Skorpionen. Na herrlich. Aber das Frühstück Bacon, Eggs, Toast schmeckte nach Abenteuer. Dann Route 66 ein Mythos. Und wir waren mittendrin. Zwar in Gegenrichtung, aber egal. Es fühlte sich an wie ein Soundtrack, der real geworden war. Wir hörten den Song im Wohnmobil, natürlich in der Rolling Stones Version. Mirko war längst Fan, und ich war es ohnehin. Wir passierten Kingman, Seligman, Williams. Jede dieser kleinen Städte wirkte wie ein Museum der American Kultur. Motels mit Neonreklamen, Diner mit roten Polstern, Tankstellen, die aussahen wie Bühnenbilder. Wir erreichten den Campingplatz im Wald und blieben zwei Nächte. Grillen, Bratkartoffeln, Hamburger, Gespräche mit Einheimischen und natürlich das Hissen unserer deutschen Flagge, damit jeder wusste, wo wir herkamen. Und dann der Grand Canyon. Ich sage es ohne Pathos, es ist ein Ort, an dem man begreift, wie klein man selbst ist. Selbst die Jungs waren plötzlich ruhig. Und das soll was heißen. Es gab dort Momente, in denen ich merkte, wie weit ich innerlich weg war vom deutschen Fußball, der damals wie heute unfähig ist, über den Tellerrand hinaus zuschauen. Während ich am Rand des Grand Canyon stand, begriff ich, wenn man einmal echte Weite gesehen hat, wirken die kleineren Dramen des Alltags plötzlich erstaunlich lächerlich. Vielleicht ist das die Quintessenz des Vollzeitrentners in mir, man erkennt irgendwann, was wichtig ist und was nur so tut, als wäre es wichtig.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.